uns also heute Abend anhand des Wortes Gottes mit der Zukunft Europas beschäftigen. Wir hatten uns ja gestern mit der Zukunft der Christenheit beschäftigt oder der Kirche und wollen uns morgen Abend mit der Zukunft Israels beschäftigen, so der Herr Gnade schenkt. Dieses Thema heute ist uns vielleicht am weitesten weg. Gestern, das war ein Thema, das geht alle Gläubigen direkt an, weil jeder, der ein Kind Gottes ist, gehört zu der Versammlung und dann ist die Zukunft der Versammlung natürlich von elementarem persönlichen Interesse. Auch das Thema, was wir morgen haben, steht uns vielleicht doch noch etwas näher, wenn wir an das alte Bundesvolk Gottes denken, dann haben wir doch ein Herz dafür, hoffe ich, für diesen Augapfel Gottes. Dieses Thema heute ist uns vielleicht am weitesten vom Herzen entfernt. Aber es gibt alle diese drei Themen, sind verbunden durch eine Person. Denn eine Person hat mit der Zukunft aller dieser Dinge zu tun. Das ist der Herr Jesus. Und wenn wir ihn lieb haben, dann sollten uns auch alle die Dinge interessieren, die ihn betreffen. Auch wenn sie persönlich für uns vielleicht nicht ganz so nahe stehen. Die Bibelstellen, die ich erwähnen werde heute Abend, sie werden wiederum alle dort vorne an der Wand erscheinen. Man muss also nicht unbedingt nachblättern, aber wer sie sich gerne aufschreiben will, natürlich, um sie dann daheim noch einmal zu lesen, der kann das gerne tun. Zuerst möchte ich ein wenig einen Überblick geben über wichtige politische Entscheidungen seit dem Zweiten Weltkrieg, die auf die Vereinigung Europas hingezielt haben. Auf einer internationalen Konferenz in Zürich sagt Churchill: Lasst Europa auferstehen. Das ist insofern interessant, er sagt nicht, lasst Europa erstehen, sondern auferstehen. Und das bedeutet, irgendwann hat es schon so etwas gegeben wie ein Europa. Tritt der Marshallplan der USA in Kraft zum Wiederaufbau Europas nach dem, wie gesagt, Zerstörung durch den Zweiten Weltkrieg. 1949 bilden 19 europäische Staaten den Europarat. 1951 gründen 6 europäische Staaten, darunter auch die Bundesrepublik Deutschland, die EGKS, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Diese Gemeinschaft war vor allem dazu gedacht, Kohle und Stahl sind die Grundmaterialien auch zur Herstellung von Rüstungsgütern. Und man wollte über diese Organisation verhindern, dass noch einmal eine Macht, ein Staat in der Weise Rüstung aufrüsten konnte, ohne dass die anderen gleichsam einschreiten konnten, wie das im Dritten Reich geschah. Es sollte also auch ein Kontrollorgan sein zur Verhinderung, dass ein Staat sich alleine hochrüsten kann. Und dazu wird ja Kohle und Stahl benötigt. 1957 die Gründung der EWG, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, und gleichzeitig der Euratom, der Europäischen Atomgemeinschaft in Rom. Rechts unten sehen wir das Kolosseum, ein Ausschnitt davon in Rom. 1958, also das geht Schlag auf Schlag, werden diese drei Organisationen, die EGKS, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die Euratom, zusammengefasst zur sogenannten Europäischen Gemeinschaft mit einem europäischen Parlament. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. 1989, 4. November, der Fall der Berliner Mauer und damit die Öffnung nach Osteuropa. Bis alle diese Zusammenschlüsse, die bis dahin bestanden, waren nur auf Westeuropa beschränkt. Und durch den Fall der Berliner Mauer öffnete sich dann auch die Tür nach Osteuropa, der alte Kontinent erwacht. 1992 nimmt der Binnenmarkt seinen Anfang am Ende dieses Jahres. 1993 wird aus der Europäischen Gemeinschaft die Europäische Union mit den Maastricht-Verträgen. Da können wir uns noch gut dran erinnern, 2002. Und du weißt das ganz gut, nicht? 1. Januar wird der Euro als Bargeld Wirklichkeit. Es wurde ja schon ein ganzes Jahr vorher intern in den Banken mit Euro gerechnet. Aber dort bekamen wir das Geld in die Hand, den Euro. 2004, 29. Oktober, Unterzeichnung der EU-Verfassung in Rom. Interessant ist schon, dass zwei wesentliche Dinge, nämlich die Gründung der EU und die Unterzeichnung der EU-Verfassung, beides Mal in Rom stattgefunden hat. Ich denke, das ist nicht ohne Bedeutung. Quo vadis Europa? Das ist ein bisschen Latein. Das heißt, wohin führt der Weg von Europa? Ein Schweizer Staatssekretär hat es so formuliert: Ein heilig-römisch-reich europäischer Nation soll gezimmert werden. Ich habe übrigens diesen Vorspann ein wenig aus einem Buch, was Roger Libby einmal geschrieben hat, das will ich auch gerne zugeben, ist nicht auf meiner Miste gewachsen, einfach mal als Einstieg. Wichtige politische Entscheidungen, die gefallen sind in den letzten 40 Jahren, 50 Jahren, die alle dazu dienen, Europa zu einigen. Aber wo das weiter hingeht, wie das weiter aussehen wird, da wollen wir jetzt nicht spekulieren. Das kann man natürlich, sondern wir wollen wirklich das Wort Gottes wieder zu befragen, wie auch gestern. Denn das gibt uns Auskunft, auch über die Zukunft Europas. Und wir werden das wieder wie gestern machen. Wir gehen erstmal wieder ganz weit zurück in der Geschichte. Ganz, ganz weit zurück. Und wir werden uns vor allem mit Ausschnitten aus dem Propheten Daniel beschäftigen und dann auch mit einigen wenigen Passagen aus dem Buche der Offenbarung am Ende. Ich denke, den meisten hier im Raum wird dieser Traum bekannt sein, den Nebukadnezar, der erste Fürst des sogenannten babylonischen Weltreiches, gehabt hat. Er träumte von einem großen Standbild und verstand aber diesen Traum. Ich hatte ihn sogar vergessen gehabt und befragte dann seine Weisen, die ihm keine Antwort geben konnten. Aber dann trat Daniel auf den Plan und er konnte ihm sagen, was er geträumt hat, und gab dann auch die Deutung des Traumes an. Nebukadnezar hatte also einen Traum gehabt, in dem er ein Standbild gesehen hatte. Dieses Bild, sein Haupt war von feinem Golde, seine Brust und seine Arme von Silber, sein Bauch und seine Lenden von Kupfer, seine Schenkel von Eisen und seine Füße teils von Eisen und teils von Ton. Das ist die Verse 32 bis 35 im zweiten Kapitel des Buches Daniel. Wir sehen hier, dass das Standbild in Bezug auf seine Materialien in vier oder fünf Bereiche geteilt wird, die sich unterscheiden eben durch das Material, aus dem sie gefertigt sind. Ich will hier an der Stelle noch gar nicht mehr dazu sagen. Einige Zeit später hatte Daniel selbst einen Traum. In diesem Traum hat er Tiere gesehen. Und das wollen wir uns als nächstes Mal damit erstmal beschäftigen. Diesen Traum finden wir beschrieben in Daniel 7, in den Versen 3 bis 8. Zuerst hat er einen Löwen gesehen. Das erste Tier war gleich einem Löwen und hatte Adlersflügel. Ich schaute, bis seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm eines Menschen Herz gegeben wurde. Als zweites erschien dem Daniel im Traum dann ein Bär, von dem es heißt, dass er sich auf einer Seite aufrichtete und drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen hatte. Und es wird gesagt, stehe auf, friss viel Fleisch. Dann sah er ein drittes Tier, gleich einem Pardel, wir würden heute wohl sagen ein Leopard. Und dieses Tier hatte vier Flügel, wie ein Vogel auf seinem Rücken und hatte vier Köpfe. Und es wurde ihm Herrschaft gegeben. Und dann sah er ein viertes Tier, das ist jetzt eine Fantasiegestalt, die ich dahin gemacht habe, denn die Bibel beschreibt uns nicht, wie dieses Tier ausgesehen hat. Also nicht mit einem Namen eines bekannten Tieres wie vorher, wo es hieß, es war ein Löwe, es war ein Bär, es war ein Leopard, wird hier nur gesagt, dass es ein schreckliches, furchtbares Tier war, das sehr stark war und große eiserne Zähne hatte. Es war verschieden von allen Tieren vorher und das Wesentliche, es hatte 10 Hörner. Diesen Traum hatte also Daniel. Und wir werden sehen, dass diese beiden Träume in einer gewissen Weise dasselbe beschreiben. Der Traum Nebukadnezars mit dem Standbild, das in verschiedene Abschnitte eingeteilt war durch die Materialien, und der Traum Daniels mit diesen 4 Tieren. Das Haupt von Gold, hier müssen wir überhaupt nicht spekulieren. Denn als Daniel den Traum Nebukadnezars nicht nur gesagt hat, was er geträumt hat, sondern dann auch gedeutet hat, dann hat er ihm gesagt, du bist das Haupt von Gold. Nebukadnezar also, der erste Fürst des babylonischen Weltreiches, ist das Haupt von Gold. Das entspricht diesem ersten Tier, das Daniel gesehen hat, dem Löwen. Während das Standbild mehr zeigt, was Mächte eigentlich sein sollten, nämlich durch den Verstand des Menschen weise geführte Regierungen, das sollte eigentlich sein, zeigen uns die Tiere mehr, was sie dann wirklich sind, nämlich reißend, zerstörend und andere überwältigend. Das sind die Weltreiche. Das eine zeigt mehr, was sie sein sollten, und das andere mehr, was sie wirklich sind, dem Charakter nach. Ich habe dann eine Landkarte, wo wir sehen, das Gebiet von dem Weltreich Babel. Es ist übrigens nicht das erste Weltreich, ich meine jetzt in der profanen Geschichte der Welt wird zum Beispiel auch das assyrische Weltreich als ein Weltreich gesehen. Aber die Bibel nennt erst das babylonische Reich als erstes hier mit diesem Haupt von Gold, und zwar deswegen, als das assyrische Weltreich bestand, gab es noch den Tempel in Jerusalem. Und die Wolke der Herrlichkeit war noch im Tempel. Und es war noch nicht die Zeit der Nationen, sondern Gott regierte in Jerusalem. Und darum fangen die Weltreiche, die die Zeit der Nationen beschreiben, erst mit Babel an, weil dort der Tempel durch Nebukadnezar zerstört worden ist. Die Schechina, die Wolke der Herrlichkeit, der Gegenwart Gottes, hatte Jerusalem verlassen. Und da beginnen die Zeit der Nationen, die bis heute andauern. Darum Babylon in der Bibel eigentlich das erste Weltreich. Es ist noch nicht sehr groß. Ich hatte früher immer geglaubt, dass das babylonische Weltreich auch die Türkei, die heutige Türkei umfasst hat, dem ist aber nicht so. Es ist doch auf einen relativ kleinen Bereich begrenzt, die Gegend um den Euphrat und den Tigris, dann natürlich das heutige Syrien, der heutige Libanon, das heutige Israel, dann noch die Sinai-Halbinsel, wir sehen das, und den Norden von Saudi-Arabien. Aber es ist noch ein Reich, das noch nicht so ausgedehnt ist. Die Zeiten sehen wir unten angegeben, von 587 bis 543 vor Christus. Das war die Zeit von Nebukadnezar bis Belsazar, dem letzten Herrscher des babylonischen Weltreiches. Also nur eine Zeit etwas mehr wie 40 Jahre. Länger hat dieses Weltreich keinen Bestand gehabt. Und wie gesagt, sehr begrenzt noch in seinem Umfang. Das nächste Weltreich entspricht der Brust aus Silber, beziehungsweise dem Bären. Es ist das sogenannte medo-persische Weltreich. Die Meder und die Perser. Wir können uns vielleicht erinnern, dass es bei dem Bären geheißen hat, dass er sich auf der einen Seite aufrichtet, sodass die eine Seite gleichsam von dem Bären höher stand wie die andere. Er kam ein bisschen schief daher. Damit wird wohl verdeutlicht, dass am Anfang dieses Reiches die Meder die Oberhand hatten. Das war also ein Weltreich, das zwei verschiedene Stämme beinhaltete, die Meder und die Perser. Aber zunehmend gewannen die Perser an Einfluss und die letzten Könige dieses Weltreiches wurden von den Persern gestellt, nicht mehr von den Medern, die an Bedeutung verloren. Das ist wohl darunter zu sehen, dass der Bär sich an einer Seite aufgerichtet hat. Zudem haben wir gelesen, dass diesem Bär gesagt wurde, steh auf, friss viel Fleisch. Und wenn wir uns jetzt die Ausdehnung dieses medopersischen Weltreiches betrachten, dann sehen wir, wie viel größer es war als das babylonische Weltreich. Es umfasste einen großen Teil des heutigen Ägyptens, die ganze Türkei, ging dann noch rüber nach Mazedonien zum Teil und in den Osten hinein bis zum Indus hinten. Ein riesen Landkomplex, der beherrscht wurde von den Medern und Persern. Jetzt könnte man sagen, warum ist denn bei dem Standbild das sehr viel kleinere und sehr kurzlebige Reich der Babylonier mit dem Haupt von Gold verglichen und das sehr viel größer und viel länger bestehende, nämlich über 200 Jahre bestehende medopersische Weltreich nur von Silber? Das hat mit der Herrschaftsform zu tun. Die babylonischen Herrscher waren absolute Herrscher in der Form, dass sie in keiner Weise an irgendwelche Gesetze gebunden waren, die sie erlassen hatten. Der babylonische Herrscher hat also heute so sagen können und morgens Gegenteil. Das war völlig egal, was er gestern gesagt hat. Das Wort heute galt. Während die medopersischen Herrscher an ihr eigenes Gesetz gebunden waren, das Gesetz der Meder und der Perser. Wir sehen das, Daniel, da war ein Gesetz erlassen worden, wer dieses Standbild da nicht anbetet, der sollte in die Löwengrube geworfen werden. Das hätte der König Darius gerne abgeändert, als er merkte, dass das Ganze nur aufgestellt worden war, um Daniel zu töten. Aber er konnte das Gesetz nicht abändern. Er konnte sein eigenes erlassenes Gesetz nicht abändern. Darum war das eine Herrschaftsform, die nicht mehr ganz so absolut war, wie die vorige bei den Babyloniern und darum das auch minderwertige Material, das Silber. Wir kommen dann zu dem dritten Bereich des Standbildes, zu den Lenden aus Erz, beziehungsweise zu dem Leopard mit den vier Flügeln, und das sieht man hier nicht so, mit den vier Köpfen. Dieses Reich hatte als ein Reich nur ganz kurz Bestand. Es ist das griechische oder das griechisch-mazedonische Weltreich verknüpft mit einem Namen, den wir alle kennen, der weltberühmt ist, Alexander der Große. Die Zahl 333, das wissen wir alle noch aus dem Geschichtsunterricht, bei Issus-Keilerei. Da wurde also das medopersische Heer vernichtend geschlagen von Alexander dem Großen und seinem Heer, und in kürzester Zeit eroberte er das ganze medopersische Weltreich. Er dehnte es sogar noch etwas über den Indus hinaus aus. Natürlich war dann ganz Griechenland dabei, nicht nur Mazedonien. Dieses Reich war sogar noch etwas größer als das medopersische Weltreich. Der Leopard ist gegenüber dem Bären und dem Löwen ein sehr schnelles Tier. Auch das darum wird vielleicht dieses Tier gewählt. Und jetzt ist noch die Frage, was bedeuten die vier Flügel bzw. die vier Köpfe? Dieses Reich zerfiel sofort nach dem Tod von Alexander dem Großen, der sehr früh starb, und wurde dann aufgeteilt an seine vier Generäle. Die Aufteilung die Gebiete waren nicht gleich groß. Wir sehen das hier mit den Farben angedeutet. Jetzt ist es leider, ich hatte das irgendwo rauskopiert, nicht so sehr glücklich, weil einerseits Ägypten dort unten blau gefärbt ist und andererseits das Mittelmeer auch und die Meere auch blau gefärbt sind. Ihr erkennt einen grünen Bereich im Bereich von Griechenland, dann Mazedonien, westliche Türkei, so beige, dann das riesige gelbe Gebiet bis hinten über den Indus hinaus und dann der Bereich um Ägypten und Nordafrika blau gefärbt. Das waren diese vier Gebiete, in die das Weltreich Alexanders des Großen aufgeteilt wurde, unter seine vier Generäle Kassandros, Ptolemäus, Lysimachos und Seleukos. Für die weitere Geschichtsschreibung, Prophetie muss ich natürlich sagen, des Buches Daniel und vor allem für die weitere Bedeutung vom Volke Israel war vor allem entscheidend das Ptolemäische Reich, das heißt Ägypten, und die Seleukiden. Das ist dann, was wir im Daniel später immer lesen, der König des Südens, das waren die Ptolemäer, und die Seleukiden, das war der König des Nordens. Und zwischen diesen beiden Gebieten genau lag Israel, eingeklemmt gleichsam dazwischen und immer wieder, entweder von Süden her oder vom Norden her, bedrängt, während die anderen Weltreiche, Kassandros, also das griechische Mutterland, oder Lysimachos, dieser Bereich der Westtürkei und Mazedoniens, keine weiteren Bedeutungen mehr für das Land Israel hatte. Aber sehr wohl die beiden anderen. Dann haben wir die Schenkel aus Eisen. Sie entsprechen diesem vierten, nicht näher bezeichneten, schrecklichen Tier mit den 10 Hörnern. Und es ist das Weltreich, was das griechische Weltreich abgelöst hat. Und das ist das römische Weltreich. Es ist von all diesen Weltreichen das, was am längsten in der Vergangenheit Bestand hatte. Es begann etwa 300 vor Christus mit dem Niedergang des griechischen Weltreiches und dauerte dann in Bezug auf das weströmische Reich mit der Hauptstadt Rom bis 400 nach Christus. Dann waren es die einfallenden Germanen, die zur Auflösung dieses Weltreiches führten, während das oströmische Weltreich mit der Hauptstadt Byzanz noch bis 650 nach Christus Bestand hatte. Das heißt, wenn wir den oströmischen Teil nehmen, den oströmischen Teil des Reiches hatte dieses Reich fast 1000 Jahre Bestand. Also am längsten von all diesen Weltreichen. Aber wir stellen jetzt einen Unterschied fest. Wenn wir uns die Landkarte anschauen, dann sehen wir, dass dieses Weltreich ganz anders orientiert war auf der Karte. Es ist der ganze Bereich um das Mittelmeer herum, während die anderen Reiche ja viel weiter im Osten lagen, wie gesagt, bis zum Indus, bis zum heutigen Indien. Wenn man jetzt Folgendes machen würde, man würde diese vier Weltreiche einmal auf Folie aufzeichnen, sodass die durchschimmern würden. Das wäre mal ganz interessant. Und legt die Folien aufeinander. Dann würde man ja erkennen, welche Bereiche sind denn eigentlich gemeinsam. Gibt es einen Bereiche, wo sie sich überlappen? Und darum mache ich jetzt, das kann ich schlecht so machen, wie ich das vorgeschlagen habe, aber ich stelle nochmal alle vier auf einem Blatt dar. Jetzt möchte ich euch das raten lassen, aber ich sag's euch. Ich mache auch nochmal Pfeile hin, dann erkennt man das. Welches Gebiet in jedem Weltreich lag? Jerusalem. Nicht, das römische Weltreich hörte im Osten einfach mit Israel auf, dahinter war es nicht mehr, während die anderen Weltreiche gerade dort begannen. Das einzige gemeinsame Gebiet dieser vier Weltreiche, was in allen vier Weltreichen war, ist jener schmale Streifen am Rand des östlichen Mittelmeers. Es ist der Nabel der Welt. Jerusalem. Das war schon damals so. Tja, jetzt haben wir vier Abschnitte dieses Standbildes den vier Tieren zugeordnet, die Daniel gesehen hatte. Aber die Einteilung des Standbildes ist doch fast eigentlich fünf Bereiche. Denn die Füße werden noch einmal extra, übrigens, ich hatte eins vergessen zu sagen, bei den Schenkeln aus Eisen, die Schenkel, das ist der Bereich unseres Körpers, wo aus eins zwei wird. Nicht? Da teilt sich unser Körper bei den Beinen in zwei Hälften, nach links und nach rechts. Vielleicht ist das eine prophetische Andeutung von dem westeuropäischen Reich und dem osteuropäischen Reich, die ja nachher wirklich getrennt waren, auch mit sogar verschiedenen Kaisern. Aber dann ist die Frage, wenn diese Füße aus Eisen und Ton, wie gesagt, es ist etwas von dem Eisen, das vierte Metall darin, aber es ist eben nicht nur Eisen, es ist auch Ton. Diese Füße werden extra genannt. Das Standbild scheint fünf Abschnitte zu enthalten. Zumindest könnte man das ein wenig so sehen. Und dann ist die Frage, wir hatten aber doch nur vier Tiere. Wo ist das fünfte Tier, das jetzt diesem unteren Abschnitt entsprechen würde? Fragezeichen. Lassen wir mal offen. Um das zu sehen, möchte ich jetzt noch ein wenig weitergehen. Nebukadnezar hatte nicht nur das Standbild gesehen, sondern sah dann auch etwas, was mit dem Standbild passierte. Und das sehen wir hier. Du schautest, bis ein Stein sich losriss ohne Hände und das Bild an seine Füße von Eisen und Ton schlug und sie zermalmte. Dieser Stein schlug also nicht, sagen wir, gegen die Brust des Standbildes, sodass das umkippte oder so. Oder gegen den Lendenbereich, sondern schlug nur an die Füße und zerstörte die Füße. Und ist klar, wenn dann da unten das Fundament weg ist, dann bricht alles zusammen. Dann ist das ganze Bild zerstört worden. Der Stein traf aber an die Füße. Und dann, und in den Tagen dieser Könige, die mit den Füßen zu tun haben, wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches ewiglich nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volk überlassen werden wird. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewiglich bestehen, weil du gesehen hast, dass von dem Berge ein Stein sich losriss, ohne Hände, und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Also auch diesen Stein, der sich da ohne Hände losriss und dieses Standbild zerschlug, hat Daniel gedeutet. Er hat gesagt, das wird ein ewiges Königreich sein, was aufgerichtet wird und alle die Herrschaftsformen vorher zerstören wird. Und nun ist diese Frage, ja, wenn wir die anderen Reiche so zuordnen konnten, das babylonische Weltreich, das medopersische Weltreich, das griechische Weltreich, das römische Weltreich, ja, können wir dann auch dieses ewige Weltreich zuordnen? Das ist ja jetzt hier die Frage. Und da sind über die Jahrhunderte hinweg immer wieder Deutungen gewesen, die durchaus sich unterscheiden von der Deutung, die wir heute geben wollen. Und ich will sie doch ein wenig vorstellen. Einmal will ich sagen, dass dieses ewige Königreich noch nicht gekommen ist. Denn ich kenne kein Reich, was, sagen wir, seit der Zerstörung des Oströmischen Reiches, 650 nach Christus, hat das Oströmische Reich aufgehört. Seitdem kenne ich kein Reich, das immer noch besteht. Reiche sind gekommen und gegangen. Es hat noch kein Reich gegeben seit 650 nach Christus, was bis heute Bestand hätte. Und zwar ein Reich, das alle anderen Reiche zerstört hätte. So etwas hat es noch nicht gegeben. Das ewige Königreich ist noch nicht gekommen. Die Füße aus Eisen und Ton, darum geht es. Wir haben uns, da will ich jetzt nochmal zurück, noch nicht auf das ewige Königreich. Ich möchte mal zurück, Entschuldigung, auf diese Füße aus Eisen und Ton. Was ist das? Diese Füße aus Eisen und Ton können keine Darstellung des Römischen Reiches während der Christenverfolgung unter dem Kaiser Diokletian sein. Das haben die Christen damals übrigens geglaubt. Sie haben geglaubt, dass Diokletian war der letzte Kaiser, der per Edikt die Christen verfolgt hat. Ich hatte da gestern schon von gesprochen. Ein grausamer Kaiser, der die Christen zu Tausenden in den Tod getrieben hat. Und da haben die Christen einfach gehofft, das muss doch jetzt mal zu Ende sein. Das ewige Königreich muss kommen, damit endlich dieser Macht gebrochen wird, die uns so verfolgt. Aber nochmal, weil dieses ewige Königreich noch nicht gekommen ist, kann auch Diokletian nicht die Füße aus Ton und Eisen gewesen sein. Denn die werden ja erst zerstört, wenn dieses ewige Königreich kommt. Weil das ewige Königreich noch nicht da ist, kann das damals auch nicht die Füße aus Eisen und Ton gewesen sein. Das ist der Kaiser Diokletian auf einer Münze. Dieses wiederum waren es Christen, die furchtbar gelitten haben, jetzt aber nicht von heidnischen Cäsaren, sondern unter diesem Kaiser Karl V., das ist der Kaiser, in dessen Reich die Sonne nicht unterging, weil in seinen Tagen wurde Amerika von Kolumbus entdeckt. Und das gehörte dann ihm, das Land dort drüben, dem Kaiser Karl V. Und er ließ sich missbrauchen von dem römischen Papst, die Inquisition mit seinen Heeren zu unterstützen. In dieser Zeit wurden die Gläubigen durch andere Christen furchtbar verfolgt, landeten auf Scheiterhaufen. Und dann hatten sie wirklich geglaubt, ja, jetzt muss doch das ewige Königreich kommen. Der Kaiser Karl V. mit seinem Riesenreich, das ist dieses Imperium, was uns dargestellt wird durch die Füße aus Eisen und Ton. Aber das ist es nicht, das ewige Königreich ist ja noch nicht gekommen. Die nächste Geißel der Menschheit, in Europa zumindest, Napoleon, Ich mache jetzt ein bisschen durch. Das letzte, das betrifft unser Land, Hitler. Der wollte ja das tausendjährige Reich aufrichten. Nein, alles dieses sind nicht die Füße aus Eisen und Ton. Weder Diokletian, noch Kaiser Karl V., noch Napoleon, noch Hitler, noch einmal. Die Christen haben immer geglaubt, jetzt muss doch was passieren, jetzt muss ein Ende kommen an diese furchtbaren Regime. Es ist gekommen, aber das ewige Königreich ist immer noch nicht da. Was ist das ewige Königreich? Es ist nicht die Christenheit. Das haben manche Ausleger geglaubt. Die haben geglaubt, das ewige Königreich, von dem Daniel spricht, das ist die Christenheit. Das kann aber nicht sein. Ich habe die Begründung hingeschrieben. Der Herr Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und zu seinen Jüngern hat er gesagt, ihr seid nicht von dieser Welt, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Nein, die Christenheit ist nicht das ewige Königreich. Und jetzt kommen wir schon in die Offenbarung. Ich hoffe, ihr nehmt keinen Anstoß an dem Bild. Ich habe halt irgendeine bildliche Darstellung gefunden gehabt. Außer Daniel hat noch ein Prophet Tiere gesehen als Bilder von Mächten. Aber das ist jetzt ein neutestamentlicher Prophet. Das ist der Apostel Johannes. Und das, was wir hier finden, ist das erste Tier, was Johannes sieht, was aus dem Meer aufsteigt, welches 10 Hörner und 7 Köpfe hatte, auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Pardel und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwenmaul. Offenbarung 13, Vers 1 und 2. Was hier auffällig ist, wenn wir das mit den Tieren Daniels vergleichen, sind gewisse Gemeinsamkeiten. Auch dieses Tier, was der Apostel Johannes auf Patmos sieht, hat 10 Hörner, ebenso wie das Tier, was Daniel gesehen hat, das vierte Tier Daniels. Dann wird dieses Tier hier aber näher beschrieben und was da auffällig ist bei dieser näheren Beschreibung, dass dann die ersten 3 Tiere, die Daniel gesehen hat, bei dieser Beschreibung auftauchen und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Bei Daniel war ja zuerst der Löwe, dann der Bär, dann der Pardel und dann dieses vierte schreckliche Tier. Und hier finden wir sie in der Rückschau in genau umgekehrter Reihenfolge. Wir finden, dass seine gesamte Gestalt dieses Tieres wie ein Leopard war, darum das gefleckte Fell, seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwenmaul. Ich will noch nichts weiter dazu sagen, als dass das die Beschreibung dieses ersten Tieres ist, das aus dem Meer aufsteigt. Und jetzt möchte ich eine Gegenüberstellung machen. Ich möchte euch sagen, diese Mühe müsst ihr euch auch einmal machen, zu Hause noch. Ich glaube nicht, dass ihr euch alle Stellen so gleich merken könnt. Dieses vierte Tier von Daniel, was da beschrieben wird in Daniel 7, von dem wird gesagt, dass es aus dem Meer kommt, dass es 10 Hörner hat, dass ein Horn große Dinge redet, dass es Krieg führt gegen die Heiligen und sie besiegt. Das alles steht von dem vierten Tier in Daniel 7. Daneben blende ich jetzt ein, was Johannes sagt von dem ersten Tier. Es kommt aus dem Meer. Es hat 10 Hörner. Es redet große Dinge und Lästerungen und es führt Krieg mit den Heiligen und überwindet sie. Das ist schon frappierend. Man könnte fast denken, Johannes hätte abgeschrieben bei Daniel. Das ist eine frappierende Ähnlichkeit. Und wenn wir dann noch Offenbarung 17, Vers 8 dazu nehmen, dann wird es ganz klar. Offenbarung 17, Vers 8 sagt, das Tier, das du sahst, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Offenbarung 17, Vers 8. Und das, der Text da unten, ist genau die Klammer zwischen den links oben und rechts oben. Das Tier war, ja, Daniel, die Prophezeiung Daniels, das Tier war. Es war das römische Weltreich. Ist nicht, in den Tagen leben wir. Es ist nicht. Und es wird aus dem Abgrund heraufsteigen. Das beobachten wir ein wenig jetzt schon. Wenn wir uns an den Anfang des Vortrags erinnern, die verschiedenen Erlasse und Konferenzen, die zu einer immer weiteren Einigung Europas geführt haben. Das sind die Vorläufer davon, dass dieses Reich einmal wieder erstehen wird. Natürlich, dieses Heraufsteigen aus dem Abgrund, das ist noch zukünftig. Das wird erst geschehen, wenn die Entrückung der Kirche stattgefunden hat oder der Versammlung, wie wir das gestern hatten. Und dann wird auch dann noch das geschehen, dass dieses Tier ins Verderben geht. So bin ich absolut überzeugt davon, dass diese Füße aus Eisen und Ton, und bedenken wir, die Füße haben 10 Zehen, 2 mal 5. Das entspricht genau den 10 Hörnern dieses wieder belebten Tieres, das aus dem Abgrund herauskommt. 10 Könige. Ich bin mir bewusst, dass die EU inzwischen viel mehr Staaten als 10 umfasst. Aber trotzdem wird aus diesem Gebilde, was im Moment steht, werden wohl 10 Staaten vor allem übrig bleiben, die dann einem die Hauptmacht geben werden. So bin ich überzeugt, dass das vereinte Europa in welcher Form auch immer eine Darstellung ist oder das sein wird, was die Füße aus Eisen und Ton darstellen und was dieses Fragezeichen war, wo ich sagte, da muss ein fünftes Tier kommen. Es kommt kein fünftes. Es ist das wiederbelebte vierte Tier, was aus dem Abgrund heraufsteigt. Nun, in Offenbarung 12 und 13 haben wir in diesen 2 Kapiteln insgesamt 3 Tiere. In Kapitel 12 haben wir den großen feuerroten Drachen und die Bibel gibt uns selbst die Deutung, es ist Satan, es ist der Teufel. Den haben wir in Kapitel 12, wie er jene Frau verfolgt, die ein Kind geboren hat. Die Bibelleser, die wissen das. Dann in Kapitel 13 haben wir diese 2 Tiere, wir hatten uns im Moment mit dem Tier links unten beschäftigt. Das Tier, das aus dem Meer kommt, es ist einerseits ein Reich, andererseits aber auch stellt es den Herrscher dieses Reiches vor, den Herrscher Europas. Das ist so ähnlich wie bei dem Standbild. Einerseits stellten diese verschiedenen Bereiche des Standbildes Weltreiche dar, andererseits aber auch die Könige der Weltreiche. Daniel hat zu Nebukadnezar gesagt, du bist das Haupt von Gold. Es war das babylonische Weltreich, das aber verkörpert war in der Person des Fürsten, in der Person Nebukadnezars. Und so ist auch dieses Tier, einerseits stellt es das wiedererstehende römische Weltreich dar, das zukünftige vereinte Europa, andererseits stellt es den dar, der dieses Reich beherrscht, eine Person. Aber dann haben wir in diesem Kapitel 13, das kann ich heute noch nicht, kann ich das nicht ganz verschweigen, obwohl uns dieses Tier da vor allem morgen Abend beschäftigen wird, das rechte. Da finden wir noch ein zweites Tier, das kommt nicht aus dem Meer, das kommt aus der Erde, steigt das auf. Sieht aus wie ein Lamm, redet wie ein Drache, Dieses Tier wird dann in Offenbarung 19 der falsche Prophet genannt. Es ist, man kann das so sagen, einerseits, das ist eine Funktion, die dieses Tier hat, das zweite Tier. Es ist der Propagandaminister des ersten Tieres. Ich will mal einen Vergleich machen aus unserer Geschichte, das, was Goebbels für Hitler war. Da war der Propagandaminister, nicht? Der überall dafür sorgte, dass Hitler zugejubelt wurde. Das war Goebbels. Und so wird auch dieser Herrscher über das Europäische Reich jemanden haben, der dafür sorgt, dass ihm Verehrung zuteil wird. So haben wir, das kann man mal so als Gegenüberstellung sehen, auf der einen Seite die göttliche Einheit bestehend aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Auf der anderen Seite, dass wir es in Offenbarung 12 und 13 finden, eine satanische Einheit. Satan in Kapitel 12 und in Kapitel 13 dann diese beiden Tiere. Das eine aus dem Meer, das ist die politische Macht. Und das zweite Tier aus der Erde, das ist die religiöse Macht. Dieser falsche Prophet, der dafür sorgen wird, dass sich alle diesem ersten Tier unterwerfen. Ich möchte noch dazu sagen, wenn in der Offenbarung dann später nur von dem Tier die Rede ist, ohne einen Zusatz, ohne den Zusatz, das Tier, das aus dem Meere stieg oder das Tier, das aus der Erde stieg, wenn nur steht das Tier, dann ist immer das erste Tier gemeint, ausnahmslos. Dann ist jener politische Herrscher über das zukünftige vereinte Europa gemeint. Das finden wir auch noch in Offenbarung 13. Jetzt habe ich hier schon auf was hingewiesen, das uns für morgen interessiert. Dieser religiöse Führer, dieser Propagandaminister, das ist der sogenannte Antichrist. Er ist der König Israels. Oder der, den Israel als König annehmen wird, nachdem sie ihren wirklichen König damals verworfen haben. Und dann lesen, das ist jetzt hier Bibeltext, und es macht, dass die Erde und die auf ihr wohnen, das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Hier haben wir nochmal diesen Gedanken. Das Tier, das nicht war, das war, das nicht ist und das wieder aufersteht. Hier wird es so gedeutet, das Tier hatte eine Todwunde. Das römische Weltreich ist 650 nach Christus endgültig auch in seiner östlichen Form untergegangen. Eine Todwunde. Aber davon wird es geheilt. Und es bringt alle, dieses zweite Tier, es bringt alle dahin, dass sie ein Mahlzeichen annehmen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Und hier haben wir so einen Fall, den Namen des Tieres. Das ist das erste Tier. Und die Zahl 666, davon bin ich überzeugt, ist nicht die Zahl des Antichristen. Es ist die Zahl des ersten Tieres. Diese Zahl muss angenommen werden. Dieser Antichrist wird alle zwingen, sich diesem ersten Tier, diesem Führer des wiedervereinten Europas, der Erstehung des römischen Weltreiches zu unterwerfen. Wir werden morgen noch genauer sehen, wie das alles mit Israel zusammenhängt. Das klinke ich heute ein wenig aus. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen. Wird dann noch gesagt, das habe ich jetzt ausgelassen, dass sie die Gestalt von Fröschen haben. Welche zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, sie zu versammeln zu dem Kriege jenes großen Tages Gottes des Allmächtigen. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Armageddon heißt. Das Bild dort oben zeigt übrigens das Tal Armageddon, ein riesiges Gebiet in Israel, was schon oft ein Platz war, wo große Schlachten stattgefunden haben. Nun, auf eins möchte ich hier aufmerksam machen. Einerseits sind es diese unreinen Geister, die ausgehen aus diesen drei Persönlichkeiten, aus Satan, aus diesem Führer des wiedererstandenen Römischen Reiches, dem Tier, und aus dem falschen Propheten, dem Antichristen, die das bewirken, dass die Könige der Erde mit ihren Heeren da nach Israel ziehen. Wir werden morgen sehen, was rein menschlich gesehen der Grund vielleicht sein könnte, warum sie das machen. Das hat sogar einen ganz logischen Grund. Also es scheinen im ersten Moment diese dämonischen Mächte zu sein, die das bewirken. Aber dann heißt es nachher, und er, wer ist das? Das ist Gott. Er versammelte sie. Gott bedient sich also hier, ähnlich wie bei Hiob, wo sich Gott Satans bediente. So bedient sich Gott hier auch gleichsam dieser Dämonen, die genau das tun müssen, was er will, nämlich dass diese Heere heraufziehen nach Armageddon. Die Schlacht und ihr Ausgang. Nun, wenn Heere heraufziehen, dann wollen sie natürlich kämpfen. Und jetzt sehen wir, gegen wen sie... Ich glaube nicht, dass sie heraufziehen, um gegen dieses Heer zu kämpfen. Das werden wir morgen sehen. Die kommen eigentlich aus einem ganz anderen Grund dahin, ins Tal Armageddon. Ich kann es jetzt schon ein bisschen sagen, die wollen den König des Nordens besiegen dort, der Israel verheert hat. Aber der König des Nordens, der ist noch schön unten in Ägypten, der ist noch gar nicht da. Und dann treffen sie gegen einen ganz anderen Gegner. Und das ist der Gegner. Ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit feiner Leinwand, weiß und rein. Das ist der, gegen den sie kämpfen werden. Das ist der Gegner. Es ist der Herr Jesus, der vom Himmel herabkommt. Geschwister, was mich an diesem Abschnitt freut, sind schon die vielen Namen, die der Herr Jesus hier hat. Er wird genannt treu und wahrhaftig. Dann das nächste ist, dass er einen Namen hat, den niemand kennt als nur er selbst. Den kennen wir auch nicht. Und dann finden wir, sein Name heißt das Wort Gottes. Und wenn wir jetzt den Text noch ein wenig weiterlesen, dann kommt der König der Könige und der Herr der Herren. Wunderbare Titel des Herrn Jesus. Dann kommt er vom Himmel. Und die ihm folgen, wahrscheinlich sind auch Engel dabei. Aber ich glaube, die Kriegsheere, die hier auf den weißen Pferden sitzen, angetan mit feiner Leinwand, weiß und rein, das erinnert uns mehr an uns, an die Gläubigen. Wenn wir daran denken, dass der Braut, das ist der Abschnitt vorher in der Bibel, die Hochzeit des Lammes, es ward ihr gegeben, dass sie sich kleide, in feine Leinwand, rein und weiß. Somit bin ich überzeugt, dass dieser Ausdruck feine Leinwand, weiß und rein, spricht doch mehr von den Gläubigen als von den Engeln. Wir werden dem Herrn Jesus folgen. Aber wir werden nur Zuschauer sein. Nur Zuschauer seines Triumphzuges. Die Schlacht und ihr Ausgang. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferde sitzt und mit seinem Heer. Das ist noch die alte Übersetzung, Geschwister. Die etwas genauere heutige Übersetzung, das ist mir neulich aufgefallen, weil wir in Esslingen gerade die Offenbarung betrachten, heißt, und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, den Krieg zu führen. Den bestimmter Artikel. Hat viele Kriege auf der Erde gegeben. Aber das wird gesagt, der Krieg. Der Krieg. Es ist, ja, man kann sich das ja kaum vorstellen, dass irdische Soldaten es wagen, gegen ein Heer aus dem Himmel zu kämpfen. Natürlich würde ein ungläubiger Mensch sagen, das ist doch alles ein Märchen. Was ist? Oder wenn, dann ist das höchstens eine Bildersprache. Aber das ist doch keine Realität, das kann man sich doch überhaupt nicht vorstellen. Selbst ich glaube, selbst wir haben Schwierigkeiten, uns das vorzustellen. Ich habe keine Schwierigkeiten, überhaupt nicht, mir vorzustellen, dass wir mit dem Herrn Jesus aus dem Himmel kommen. Da habe ich keinerlei Schwierigkeiten. Aber ich habe doch Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass Menschen, die logisch denken, ganz normal versuchen, gegen ein solches Heer anzugehen. Entweder müssen sie sagen, sowas gibt es doch gar nicht. Das kann doch nicht wahr sein, dass ein Heer aus dem Himmel kommt. Es ist schon komisch, nicht? Aber wir müssen denken, dass in jener Zeit die Menschen sehr viel von Dämonen beeinflusst sind. Die denken nicht mehr logisch. Das geht nicht mehr alles nur nach dem Intellekt. Der sagt, sowas gibt es doch gar nicht. Nun, wir wollen da nicht weiter darüber spekulieren, wie das sein kann und könnte. Jetzt wird hier nicht gesagt, ja, also das gibt eine grausame Schlacht, tagelanges Ringen, wochenlanges Ringen, wer wird den Sieg davontragen? Kein Wort davon. Und es wurde ergriffen, das Tier, das ist also wieder das erste Tier, jener römische Imperator, der Imperator über das Vereinigte Europa, und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, welche das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten, lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Geschwister, das ist das erste Mal, dass in der Bibel vom Feuersee die Rede ist. Wir finden zwar schon in den Evangelien, dass es einen Ort gibt, wo das Feuer nicht erlischt und der Wurm nicht stirbt. Aber den Namen Feuersee, den haben wir hier zum allerersten Mal. Und dann noch insgesamt zwei weitere Male in der Offenbarung. Es ist die Hölle. Und diese beiden Persönlichkeiten sind die einzigen, die direkt in die Hölle geworfen werden. Wenn jetzt Menschen im Unglauben sterben, kommen sie nicht direkt in die Hölle, sondern die Bibel zeigt uns, dass sie im Hades sind. Das ist so, bezeichne das immer so als Bild, nehme ich das immer, das ist das Untersuchungsgefängnis. Nicht wahr? Wenn jemand geschnappt wird, dann kommt er nicht gleich in das Gefängnis endgültig hinein, sondern muss ja erst eine Gerichtsverhandlung stattfinden. Wenn die Polizei jemanden schnappt, auf dem ein Verdacht einer kriminellen Tat liegt, dann kommt er erst ins Untersuchungsgefängnis. Solange, bis die Gerichtsverhandlung stattfindet und wenn das Urteil dann gefällt ist und er schuldig ist, dann kommt er ins endgültige Gefängnis. Und so möchte ich mal den Hades verstanden wissen. Es ist der Ort, es ist schon ein Ort der Qual, auch das Untersuchungsgefängnis ist kein bequemer Ort. Es ist ein Ort der Qual, wo der reiche Mann ist, den wir dort im Lukas-Evangelium geschildert finden. Und wo sie sind, bis die Gerichtsverhandlung stattfindet, am großen weißen Thron. Und dann erst nach dem Gerichtsurteil, am großen weißen Thron werden sie in die Hölle kommen. An diesen Ort, wo diese zwei direkt hingekommen sind. Ich nehme hier wieder ein Wort, Ich bezeichne das als ein Standgericht. Das ist ja ein Urteil, wie das im Kriegsgericht ist. Da gab es keine Gerichtssitzung, sondern die wurden einfach an die Wand gestellt und erschossen. Standgericht, auf der Stelle. So geschieht es diesen beiden Persönlichkeiten. Sie werden in die Hölle geworfen, ohne Gerichtsverhandlung. Wir haben im Alten Testament zwei Menschen, die ohne den Tod zu sehen, in den Himmel aufgenommen wurden. Das ist Henoch und das ist Elia. Und hier im Neuen Testament haben wir zwei Personen, die ohne Gerichtsurteil direkt in die Hölle kommen. Was passiert mit all den anderen, die in diesem Heer sind? Das wird dort unten gesagt, und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd saß, welches Schwert aus seinem Mund hervorging. Das ist auch eine einmalige Krieg. Ich glaube nicht, dass es je einen Krieg oder eine Schlacht gegeben hat, bei der keiner das Schlachtfeld, der einen Gruppe das Schlachtfeld mehr verlassen hat. Meistens sind irgendwelche am Flüchten können, sind dann in Gefangenschaft gekommen oder in Gefangenschaft gekommen. Ich weiß nicht, ob es Kriege auf der Erde gegeben hat, wo kein einziger entronnen ist, kein einziger. Selbst aus Stalingrad sind noch welche in Gefangenschaft gegangen. Aber hier wird keiner gefangen genommen. Die werden alle getötet. Aber nicht mit einem Gewehr. Und das Schwert hier ist natürlich ein Bild. Das Schwert, was aus dem Mund des Herrn Jesus hervorgeht, ist das Wort. Das ist sein Wort. Er wird sie mit einem Wort alle zu Boden strecken. So ähnlich wie im Garten Gethsemane, als er gesagt hat, ich bin. Und dann fielen sie zu Boden. Nicht tot, aber gleichsam niedergeworfen. Aber wenn er dort spricht, der Herr Jesus, dann werden diese Soldaten alle sterben. Sie kommen dann in den Hades. Sie werden wieder auferstehen am großen weißen Thron, um dann in die Hölle zu kommen. Geschwister, ich glaube, dass das alles nicht mehr sehr weit weg ist. Ist hier noch irgendein Jugendlicher? Ich denke jetzt an junge Männer. Ich hoffe, dass keiner von jemandem hier im Raum bei diesem Heer dabei ist. Wenn der Herr Jesus kommt und du bist jetzt so um die 20 rum und du bist nicht ein Kind Gottes, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass du dabei bist hier. Ich hoffe, du bekehrst dich noch vorher, bevor der Herr Jesus kommt. Ja, das wird das Ende Europas sein. Mit diesem Kommen des Herrn Jesus ist das Weströmische Reich für immer beseitigt, dieses wiedererstandene Weströmische Reich. Der Herr Jesus, dann wird es wahr, was wir gelesen haben im Propheten Daniel, dann wird dieser Stein ohne Hände sich losgerissen haben und an den Fuß dieses Standbildes geschlagen haben. Geschwister, wir haben vielleicht noch so die Vorstellung, die hatte ich auch lange, dass wenn diese Heere Westeuropas nach Armageddon ziehen, dass die dahin ziehen mit modernsten Panzern, mit modernsten Flugzeugen, mit Flugzeugträgern durchs Mittelmeer durch. Das sind ja so der Mittel, der sich heute die Heere der Welt bedienen. Und dann könnte man denken, oder lass noch ein paar Jahre ins Land gehen, dann wird die Technik noch moderner, die Waffen noch toller. Ich glaube das nicht. Wir müssen bedenken, dass zuvor die Siegelgerichte, die Posaunengerichte, die Schalengerichte, diese in der Offenbarung erwähnten Gerichte alle stattgefunden haben. Wir wissen auch, dass es ein Erdbeben geben wird, dass alle Städte Europas zerstört werden. Alle. Und somit glaube ich, dass für mich persönlich, dass diese ganzen modernen Ausrüstungsgegenstände, die heute ein Heer hat, vielleicht gar nicht mehr existieren. Das scheint mir auch insofern vernünftig, das hängt noch ein wenig mit morgen zusammen, wenn wir sehen werden, dass der König des Nordens, der Assyrer, prophetisch gesehen, Israel erobert, Jerusalem zerstört, bis nach Ägypten weiterzieht und dann der Antichrist den römischen Herrscher zur Hilfe ruft. Ja, wie lange dauert denn das, bis ein Heer ganz Israel erobert hat, eine Stadt zerstört hat, weitergezogen ist bis nach Ägypten? Also in einem halben Tag geht das auch nicht. Und dann, das dauert doch eine lange Zeit. Ja, und braucht das westeuropäische Heer so lange, um vor Ort zu sein? Wenn ein Düsenjet in Rom aufsteigt, der braucht mal keine Stunde, dann ist er über Israel. Aber ich glaube, die steigen halt nicht mehr auf. Darum dauert das so lange, bis die da sind. Da hat der ganz Israel zerstört, der König des Assyriens, bis endlich das Heer von Westeuropa da im Armageddon sich versammelt. Das scheint mir der Grund zu sein. Die ganzen technischen Hilfsmittel, die heute die Heere zur Verfügung haben, ich könnte mir denken, sie gibt es gar nicht mehr. Wenn alle diese Gerichte, die wir in der Offenbarung finden, über die Erde gegangen sind, wenn alle Städte Europas zerstört sind, dann ist auch das ganze militärische Potenzial in Mitleidenschaft gezogen, ich glaube sehr stark, sodass das alles sehr primitiv vielleicht zugehen wird. Bitte, das ist nur ein Gedanke, den ich darüber habe, das kann ich nicht so belegen. Geschwister, wir wissen, wie die Zukunft, das finde ich etwas ganz Wunderbares. Wir können getrost sein, die wir an den Herrn Jesus glauben. Wir werden das alles vom Himmel her sehen. Wir werden mit dem Herrn Jesus kommen und werden erleben, wie er dann sein Reich aufrichtet, der Treue, der Wahrhaftige, der regieren wird, das wurde dort gesagt, in Gerechtigkeit. Wir erleben vielleicht zunehmend mehr, wie ungerecht viele Gesetze sind, die erlassen werden. Und das wird noch viel, viel schlimmer werden. Die Ungerechtigkeit wird Überhand nehmen. Und wie werden wir uns freuen, wenn dann einmal auf dieser Erde ein König in Gerechtigkeit regieren wird, unser Herr und Heiland. Wir wollen noch zusammen beten.
Dio, Dio.